Nun hat Daniel ein Gesicht von Gott erhalten. Er berichtet darüber nach Vers 1 und in Vers 2, Kapitel 7, hören wir. Daniel hob an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht und siehe, die vier Geister der Himmel brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden von dem anderen. Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, zweites Tier, gleich einem Bären. Und es richtete sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem Maule zwischen den Zähnen. Und man sprach zu ihm also, stehe auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes, gleich einem Pardel und hier wieder gleich einer Pantherin. Und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe. Und Herrschaft wurde ihm gegeben. Wenn wir auf die verschiedenen Eigenarten achten, dann finden wir tatsächlich, jedes war verschieden vom anderen. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe, ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Und es fraß und zermalte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen, wir können auch lesen, östlich von ihm gewesen sind. Und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtgab, siehe, da stieg ein anderes, kleines Hörn zwischen ihnen empor und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horne waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge erregte. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tage sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Holz. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein lodendes Feuer. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10000 mal 10000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welch das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung des Lebens war ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Und dann erscheint des Menschen Sohn in Wolken des Himmels. Soweit. Wir erinnern uns, parallel laufend an Daniel 2, das Gesicht, das Gott den Nebukadnezar hatte schauen lassen, das Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz, Schenkel und Füße teils von Eisen, die Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss. In der Auslegung, Vers 45, heißt dann, du hast gesehen, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände. und dem Berge hier einfach und der Stein und das Bild, ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Und jetzt ist wichtig zu beachten, hier, da wurden zugleich in einem zu zermalmt das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold. Zugleich. Ist davon erst gar nicht möglich. Denn die waren ja zum Teil Jahrtausende voneinander getrennt. Geografisch, zeitlich verschieden. Wir merken aus dieser einen, aus diesem einen Zeugnis zugleich, dass das, was war, weltgeschichtlich, hier haben wir Osten und Westen, die Weltreiche Babel, Persien, Griechenland, Rom. Haupt, Brust und Arme, Bauch und Lenden, Schenkel. Natürlich in dieser gleichen westlichen Richtung sind dann Füße und Zehen zu sehen, angeordnet. Babel, das Haupt von Gold, der Zeit nach das erste, Verlagerung geografisch im äußersten Osten, im alten Landkreis, Persien schon nach Westen reichen bis und mit Kleinasien, dem heutigen Kleinasien, beide aber östlich von Jerusalem platziert. Zum ersten Mal taucht westlich von Jerusalem Griechenland auf, Alexander der Große, westlich zum ersten Mal, und wird abgelöst durch Rom, noch westlicher liegen, und der äußerste geografische Bereich Roms war nichts Geringeres als Großbritannien, ein Teil von Britannien. Wir sehen deutlich, rein geografisch von Osten beginnen und sich ständig nach Westen verlagern. Anschließend hat Gott tatsächlich dann dieser westlichsten römischen Provinz die Weltherrschaft übergeben. Bis in unsere Tage. Bis zum Ersten Weltkrieg. Sich selber degradierend vor Gott, unwürdig erweisend vor Gott, nachdem Gott England, das Weltreich, beehrt hatte, zweimal zu treuen Händen das Schicksal des neu zu gründenden Staates Israel zu bekommen, zu erhalten. Einmal versagt und das zweite Mal direkt untreu bewiesen, erwiesen an dieser Treuhänderschaft, hat Gott dafür gesorgt, dass in gleicher Richtung, im äußersten Westen, wo es nicht mehr weitergeht, ein Ableger der angelsächsischen Nation bereits emporkam, sodass wir heute im äußersten Westen den einen Block haben und dann im äußersten Osten den anderen Block, sodass wir aufs Ganze gesehen im alten Erdkreis bis hierher, Babel bis an den Indus, die Grenzen hatten und im Westen bis hierher, bis nach Tarsis in Spanien, also bis Gibraltar, Stichwort. Nach Westen hat sich nun das Schwergewicht weiter verschoben, bis ans äußerste Ende des Westens. Und nach Osten ebenfalls, Russland, China vor allem, das äußerste Schwergewicht im Osten war Japan, und ist heute bereits im Besitz vom äußersten Westen, unter der Kontrolle vom äußersten Westen. Das ist schon ein Ansatz, eine Garantie dafür, dass die Richtung, die Gott einmal eingeschlagen hat, nämlich von hier beginnen mit dem Haupte, weiterfahren bis in den äußersten Westen, wo wir dann vorerst, und das möchte ich wiederholen, alles, was auf der Erde war und geschah, ist nur ein Schattenriss, denn jeder Schatten fällt normalerweise horizontal auf die Erde, von jedem Körper, der aufrecht dasteht. Und Daniel 2 erscheint nicht ein Modell, das am Boden liegt, sondern ein Standbild. Und es stand vor mir. Und sein Aussehen war erschrecklich, furchtbar. Standbild. Wenn wir hier nun auf der Erde den Schatten der Reiche haben, die entscheidend sind für die Geschicke des Kosmos, dann ist leicht festzustellen, wo dann, wenn die letzte Entscheidung fällt, das heißt, wenn nun diejenigen Reiche, die dem Standbild entsprechen, die also über der Erde gelagert sind, in vertikaler Richtung sich befinden, nämlich in den Ordnungen der Himmel, wenn die nun das Signal bekommen von Gott, dass sie sich all der Dinge bemächtigen, persönlich nun verfügen können über das, was einer am höchsten, am goldenen Punkt, das Haupt, Nebukadnezar war der Schatten, Gold, Gold, Silber, Silber, Erz, Erz, Eisen, Eisen und Ton, das ist ja bei den Füßen und Zehen. Und jetzt wollen wir uns an die primitive Tatsache erinnern lassen, dass angenommen, hier sei die Erdoberfläche. Ich sei ein, was wollen wir sagen, so eine Ameise. Ich habe nicht die Fähigkeit, mein Haupt zu erheben und könnte da den Menschen sehen, der da steht. Der ist zum Beispiel verborgen durch eine Wand. Aber ich sehe dessen Schatten am Boden. Ich komme nun an beim Schatten vom Haupt. Mir wird gesagt, das ist das Haupt. Dabei ist das nicht das Haupt, sondern nur der Schatten des Hauptes. Aber ich kann sagen, das ist das Haupt, nicht? Vom Körper, am Schatten. Ich marschiere weiter in der gleichen Richtung. Jetzt kommen Brust und Arme und so weiter. Schenkel und jetzt Füße beim Schatten. Was passiert mir jetzt als Ameise? Plötzlich stoße ich an, nämlich an den echten Füßen. Weil am Fußpunkt eines Körpers, der die Erde berührt, Schatten und Körper zusammenfallen. Dann ist die Frage sofort wichtig, wo nun auf unserer Erdoberfläche könnte die Stelle sein, wo diese Mächte der Geister, der Himmelswelt, wo diese Mächte Fuß fassen auf der Erde. Ohne Zweifel sind die Zehen der Weltgeschichte am Ende der Tage nicht im Osten zu suchen, sondern ohne Zweifel sind die Füße in der Verlängerung von Schenkeln, Füßen und Zehen zu suchen. Bleibt nichts anderes übrig als der äußerste Westen, also einfach USA. Das ist die Einbruchstelle der Geisterwelt im äußersten Westen. Und das ist doch gerade noch geografisch eine Großstadt gibt namens Los Angeles, das heißt auf Deutsch ganz einfach die Engel. Und die USA gleichsam das ganze Heer der Sterne gepachtet hat, mit seinen 50 weißen Sternen, das ist ja ein Halbjahr von Sternen. Ein Halbjahr von Sternen, das heißt ein Friedensreich. Nicht, die Sterne sind ja weiß, nicht rot, hier. Ein Halbjahr, das heißt eine Zusammenballung von Sternen, das heißt Engeln, die das Gute der Menschheit sichern möchten. Und wenn es eben durch einen letzten dritten Weltkrieg wäre, wie es ziemlich sicher der Fall sein wird, diese Einbruchstelle im äußersten Westen dürfen wir uns so vorstellen, wenn das dasteht, braucht sich das Ganze einfach so auf seinen eigenen Schatten zu werfen und beherrscht in einem Zeitpunkt, in einer kurzen Zeitfrist das Ganze. In dem Augenblick, wo hier Haupt mit dem Schatten oder der ganze Körper mit dem Schatten zusammenfällt, weil jetzt die Geister, wie es war in den Tagen Noahs, mit den Menschen eins werden, das ist ja hier an dieser Stelle der Fall. Denn Gold sind die obersten, Silber die tieferen, Erz die mittleren und dann die Eisernen, das sind die Engel, Heere, die unsere Erde direkt umlagen. So wie ich verstehe, ungefähr bis zur Mondbahn. Das sind die, die Eisernen, die ganz harten. Denn da ist ja das Gebiet der Atmosphäre bis dorthin. Und Satan wird ja genannt, der Gott und Fürst dieses Zeitlaufs und der Fürst, der Gemahl der Atmosphäre. Sie, die vier sind Metalle vorerst. Gold, Silber, Erz, Eisen. Metalle. Hier erst recht. Im Schatten ist das Metall nicht sehr erkennbar, nicht? Das Material. Nur im Schatten werden nur Umrisse und Bewegungen sichtbar vom Körper. Nicht aber das Wesen des Körpers und nicht die Substanz des Körpers. Deshalb gibt uns die Schrift Auskunft am Schatten. Nun, währenddem diese vier Reiche Metalle darstellen, kommt erst bei den Füßen des Standbildes, die wiederum Eisen sind, was in sich Form. Das ist also etwas ganz anderes als Metall. So wie der Mensch von Fleisch und Blut, vom Throne abgekniffen, wie wir im Buche Hiob lesen, etwas ganz anderes ist als Geistwesen, als Engel. Und hier findet demnach in besonderer Weise, endgültiger Weise, die Vermischung zwischen Geistern und Menschen, zwischen Eisen und Thron. Das wird sich über die ganze Erde erstrecken. Die Füße und Zehen sind schon hier, ganz im Westen. Was bleibt hier übrig? Über dem Haupt nach Osten. Ich sehe es so. Das Standbild von Daniel 2 wird meistens so dargestellt. Ne? Steht so, Brust und Arme schön beieinander. Und ich habe den Eindruck, in dem Augenblick, wo sich das ganze Reich der Engel auf die Erde konzentriert und stürzt, fällt es nicht so, sondern der ganzen Länge nach, mit ausgestreckten Armen und Händen. Das ist dann normal. Und so haben wir im Schatten das Ganze dargestellt. Hier, Schenkel und Füße bilden sich zuletzt nach Westen, während dem Arme und Hände sich zuletzt nach Osten bilden. So haben wir den ganzen Körper vor uns, des Standbildes. Der große Unterschied, vier Metalle und dann das neue Turm. Das heißt Geister und Menschheit, die wiedergöttliche Vermischung. Das als Unterlage, als Basis für die Zusammenhänge zwischen Offenbarung 13 und Daniel 7 und ähnlichen Worten. Nun sieht Nebukadnezar, sah die Dinge, Haupt, Gold, Brust, Arme und so weiter, das Standbild, dessen Schatten. Dem Daniel zeigt Gott jetzt diese Weltreiche so, wie er sie beurteilt, nämlich als wilde Tiere. Babel als Löwin, Löwin, sind alle weiblich bei Daniel. Löwin war nicht in Babel die Löwengrube. Wird nicht Nebukadnezar, der König von Babel, geschaut als ein großer Adler mit buntfarbigen Flügeln? Ich glaube, Ezekiel 16. Ja. Die Adlersflügel werden ihm ausgerissen. Ganz am Ende. Also ich möchte nur auf hinweisen, wie Babel, Nebukadnezar, übereinstimmt mit dem Tipp des Löwen und eines Adlers, der hier zusammengefasst wird in dem Bild des ersten Tieres. So wie Babel herrsche über alles, allein als Haupt, so ist der Löwe der Herrscher in Kraft und Majestät. Babel, die Löwin. Persien, Medien und Persien als Bärin. Nun geschaut, eine Bärin, die sich auf einer Seite aufrichtet. Das heißt, zuerst Meder und Perser. Das ist das ungefähr Gleichgewicht. Das Übergewicht zwischen den beiden aber bekamen dann die Perser. Das ist die Bärin, die sich auf einer Seite aufrichtet. Gegenüber dem Löwen, Babel, Löwin, stellt sich Persien als Bärin dar, nicht mehr herrschend, majestätisch, sondern ganz plumpe, unbarmherzige Gesetze kennen. Das Gesetz der Meder und Perser, das nicht nur unwiderruflich war, sondern auch unmöglich. Plump. Unfähig, da konnte der König der Perser, trotzdem er König war, nicht erreichen, dass Daniel nicht in die Löwengrube musste, obwohl er den ganzen Tag, Achtung, bis zum Untergang der Sonne, darauf sann, wie kann ich denn Daniel retten vor der Löwengrube. Untergang der Sonne ist ja identisch mit Golgatha. Er soll das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. 5. Mose. Jetzt hier die Mittelachse, jetzt erscheint Griechenland als Bauch und Lenden. Denken wir mal an Kreta. Kreta gehört ja zu Griechenland. Gehörte zu Griechenland. Sind faule Bäuche, nicht? Das geht ja durch die Schrift in unglaublicher Weise. Bauch und Lenden. Und jetzt das wird dargestellt als Pantherin. Gegenüber Löwin und Bärin ist eine Pantherin dadurch besonders gekennzeichnet, dass sie an Behendigkeit, Schnelligkeit und Gefügigkeit, Anpassungsfähigkeit alle anderen bisherigen übertrifft. Die Pantherin Griechenland. Und jetzt das vierte Reich, das beim Schatten des Standbildes als Schenkel vorerst erscheint, ist selbstverständlich eine weitere organische Fortsetzung von dem Reich, das vorher mit der Michaus und Lenden dargestellt ist. Rom. Rom. Wir haben die Stichworte Augustus, Nero, Konstantin der Große, dann der erste Papst. Eine gewichtige Weiterführung von dem. Denn als Rom Griechenland unter seine Kontrolle gebracht hat, waren die Römer sehr, wie soll ich sagen, klug. Die haben ja nicht etwa die griechische Kultur zerstört. Sie haben nur die Militärmacht Griechenlands zerschlagen. Und haben die Kultur der Griechen noch auf ein Maximum gebracht. Samt der ganzen griechischen Götterverehrung. Was bei den Griechen Zeus war, das war bei den Römern, also lateinisch, Jupiter. Was bei den Griechen Hermes war, das war bei den Römern einfach übernommen als Hermes Merkur. Was jeder einzelne Göttername wurde einfach ins Lateinische, der Gott, die Götternamen, die Götter wurden übernommen, einfach einen lateinischen Namen noch gegeben. Wie es heute noch in der Wissenschaft geflogen wird. Das heißt, die ganze griechische Kulturhöhle in Kunst und Literatur und Götterkunde und Dichtkunst und darstellende Kunst der Bildhauer, dann der Mathematik, was irgendwie Wissenschaft mit einem Wort, Griechenland ist die Geburtsstätte des Humanismus. Humanismus. Existiert er heute noch? Rom hat den Humanismus noch weiter kultiviert. Und die Ableger von Rom, England und Amerika sind einfach noch die Erben dieser Anfänge in Griechenland, von Griechenland, nämlich dem ersten westlichen Machtblock. Das hat sich hier weiter fortgepflanzt, so dass am Ende der Tage die Anfänge, die hier sich darstellten, so weiterentwickelt haben, dass eben die Ungeheuerlichkeiten der, man muss heute sagen, wahnsinnigen Menschheitskräfte vor uns stehen und dafür sorgen, dass sämtliche biblischen Verheißungen überhaupt erfüllt werden können in der Ungeheuerlichkeit, in der Art der Ungeheuerlichkeit, wie die alte Bibel das schon längst vorausgesagt hat. Nur ein Stichwort. Wo finden wir das Wort Atom zuerst? Bei wem? Bei Babel? Bei den Persern? Nein, erst wo? Bei den Griechen. Atom. Wer produzierte die erste Atombombe? USA. Und zwar, was für ein Element wurde verwendet? Uran. Uran heißt, Uranus heißt Himmel. Das sind die, die das ganze Heer der Himmel reserviert haben. In Weiß. Uran ist ein Name eines vor etwa 2,5 Jahrhundert entdeckten Planeten, Uranus. Das heißt der himmlische. Uranus. Ist da auffallend oder ist das von ungefähr? Wenn in dem Jahre, da die ersten 13 Staaten Amerikas einen Freundschaftsbund schlossen, dass in dem Jahre das Uran entdeckt wurde. Und dass 9 Jahre später, als die USA sich als Staat konstituiert hat, der Planet Uranus am Himmel entdeckt wurde. Immer Himmel. Amen. Wenn wir nun weiterschreiten, Kanterin, dieses vierte Tier nun unterscheidet, wie wir gelesen haben, von den anderen in ganz besonderer Weise. Rom, eigenartig politisch, hier ein Haupt, ein Gesetz der Meer und Perser. Die Griechen hatten schon Volkstribunal, also Volksregierung. Bei den Römern haben wir erst recht. Die erste demokratische Tendenz. Da sind ganz einfache Leute hochgekommen. Rom hat den Humanismus der Griechen übernommen, ein römisches Gesetz und Recht wie die Perser und wollten herrschen über den ganzen Erdkreis nach ihrem Wort, als Haupt einer ganzen Menschheit. Sonderbar nun ist ja, dass wir lesen am Anfang des Neuen Testamentes, als Augustus römischer Kaiser war und Quirinius Landpfleger in Syrien. Also sehr geografisch und politisch vororientiert. Der ganze Heilsplan Gottes ist vollständig geografisch und politisch nüchtern eingewoben, der Heilsplan Gottes, in die politischen, geografischen Gegebenheiten. Dürfen wir bei der Gelegenheit sehen. dass ausgerechnet unter Augustus, dem Erhabenen in Rom, was heißt denn Rom auf Deutsch? Genau was das hebräische Wort aussagt, Rom. Das deutsche Wort zum Verwechseln gleich, Rom. Rom heißt Rom, hebräisch auch. Der Erhabene in seinem Ruhm war die Instanz, die Jerusalem in unbarmherzigster Weise zerschmetterte, zerstörte. Oh. In der Hinsicht, im Blick auf Israel, den endgültigen Schlag versetzt, nicht nur die heilige Stadt zerstört, sondern auch den Tempel und noch im letzten Überrest vom Tempel den Gräuel der Verwüstung der Römer aufgestellt, nämlich die Standarte der Römer, dem Doppeladler, aufgestellt. Titus. Die grausamste Christenverfolgung hat sich wo abgespielt? In Rom unter Nero. Rom. Wir sehen die Symmetrie zwischen Griechenland und Persien, Persien Osten, Griechenland Westen und zwischen Babel und Rom. Das geht so weit, dass Nebukadnezar das damalige Babel mit Vollmacht beginnend im Jahre 606 vor Christus. Ist es da nicht eigenartig symmetrisch, rein zeitlich, dass der erste Papst 607 nach Christus im Westen Vollmacht erhielt? Wir sehen, politische Macht mit religiösem Gehalt der Babylonier, Götterkult. Und hier, die politische Macht Roms verschwand hier und die religiöse Macht Roms begann hier. Da haben wir das politische Schwergewicht und hier das religiöse. Genau zeitlich symmetrisch dargestellt. Nun heißt es beim Stammbild von den Schenkeln von Eisen, Füßen von Eisen, heißt es, dass es sich zerteilt irgendwie in zwei Teile. Und ich habe den Eindruck, diese Teilung Roms ist wohl auch in einer gewissen Hinsicht zu sehen in der Teilung in ein West- und ein Ost-Rom, in eine Westkirche, christliche Kirche und eine östliche christliche Kirche. Also griechisch-katholisch und römisch-katholisch. Eigenartig, ne? Griechisch-katholisch und römisch-katholisch. Aber wenn wir gesehen haben, dass sich der Schatten des einen Körpers einfach nach Westen bewegen muss, sich bewegt, dann habe ich den Eindruck, die Teilung dieses Römerreichs in Schenkel und Füße je zwei, finden wir in dem damaligen, wo haben wir Deutschland? Rom? In dem damaligen heiligen römischen Reich deutscher Nation, wo sich das Reich teilt in Romanen und Germanen, in romanische Sprachen und germanische Sprachen, und tatsächlich hat sich nun wie Schenkel und Füße sich dann nach Westen wie erweitert bis heute. Nordamerika ist germanisch und Südamerika ist romanisch. Das dürfte dann dem ganzen Standbild und dem Schattenriss entsprechende Verlängerung und Teilung sein. Und sehr passend in dem, was eben die Schrift uns gezeigt. Nun, von diesen verschiedenen Zusammenhängen dürfte ich jetzt noch sagen, ebenso wie ich es sehe, ich bin im Bild, dass etliche Ausleger dieser Dinge der Meinung sind, bis in der Vergangenheit haben sich, was die Tiere betrifft, die Dinge erst erfüllt bis hierher. Dass das vierte Tier, weil gar keinen Namen haben und in der Offenbarung als wiederum als namenloses Tier vorerst erscheint, dass das erst das Endzeittier darstelle. Also nicht in unmittelbarer Folge nach Löwin, Bären, Handbrennen erscheine. Ich für mich bin aber überzeugt, dass auch dieses vierte Tier, das keinen Namen hat, weil es so schrecklich ist, und ich für mich bin auch getröstet auf die Frage, habe ich die Antwort, warum das keinen Namen hat. Warum? Wir werden es gleich sehen. Dass nämlich die fortlaufende Weise des vierten Tiers, dass das vierte Tier tatsächlich Rom darstellt, eben nun nicht ausschließt, dass dieses Tier, das als viertes geschaut wird, in seiner vollen Darstellung und Auswirkung erst am Ende der Tage zur Durchführung kommt, sich darstellen wird. Und warum dieses Tier weder in Daniel 7 noch in Offenbarung 13 einen Namen hat, warum also ja, keinen Namen hat, die Antwort lautet für mich, das Tier, haben wir gelesen, steigt als Tier, als Bestie, als wildes Tier aus dem Meer. Offenbar ist Johannes, der da schaut, in Verlegenheit, ja, so ein Tier habe ich noch gar nicht gesehen. Aber jetzt merkt er, erstens, wenn diesem Tier nun ein Name gegeben werden müsste, der einem bekannten Tier am ähnlichsten aussieht oder kommt, am ähnlichsten gleichkommt, dann müsste welches Tier mit Namen genannt werden? Eine Pantherin. Wir haben gelesen, es ist nicht eine Pantherin, aber es sieht aus, es war wie eine Pantherin. Noch näher Einzelheiten erforscht, stellt er fest, die Füße dieses Tieres, das keinen Namen hat, aber wie eine Pantherin sich darstellt als Ganzes, die Füße sind Bärenfüße. Also dieses Tier ohne Namen bewegt sich auf Bärenfüßen. Was heißt das? Basiert auf dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, unwahr. Kann das mit dem letzten Tier übereinstimmen? Die Bärin hier, das sagt uns, eben was wir gesehen haben, Pantherin sagt uns, dass wie die Bärin Persien, die Bärenfüße, uns sagen, das Tier stellt ab, gründet sich auf ein unbarmherziges Gesetz der Meder und Perser. Das sind eben von Geistern, was das Standbild betrifft. Nun, die Pantherin sagt uns, dass dieses Gesamtbild des Endzeittieres am besten mit dem Die Pantherin sagt uns, dass dieses Gesamtbild des Endzeittieres am besten mit dem verglichen wird, was Gott in der Vergangenheit, im Altertum, mit dem griechischen Wesen und Weltreich zur Darstellung gebracht hat. Es ist nicht rein griechische Kultur, also reine Pantherin, aber unter allen Tieren einer Pantherin zum Verwechseln, ähnlich, als Ganzes, dieses wilde Tier. Und den Mund dieses Tieres beschreibt die Schrift als Löwenrachen, Löwenmaul. Was heißt das? Die Sprache dieses Tieres ist die Nebukadnezars, des Königs von Babel. Aber nicht ich, diese Babel, diese große Stadt gebaut, muss nicht jeder mir göttliche Ehre erweisen, wenn ich ein Bild erstellen lasse, erkenne ich, dass jedes Geschöpf jeder Mensch unter allen Nationen mir göttliche Verehrung gibt, erweist, indem sie alle das Bild anbeten, das ich habe erstellen lassen. Das ist die Sprache Babels, die Sprache der Vermessenheit, der Überhebung. Wir denken an den letzten Spross Nebukadnezars, sein Ururenkel, der hieß Belsasar. Der ließ ja die heiligen Geräte aus dem Tempel von seinem Ururgroßvater Nebukadnezar geholt kommen und hat mit seinen Weibern und Kepsweibern gefeiert und hat den Gott und die Götter von Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton, Holz, Stein geistert, gewöhnt. In dem ausschweifenden Mitternachtsmahl. Das ist die Sprache Babels. Könnten Sie das hier aufstimmen? Ganz gewaltig. Jetzt verstehen wir, warum das Tier hier keinen Namen hat, weil es in sich sämtliche Tiernaturen konzentriert wirkt. Und diese Weltreiche, wie Gott sie nacheinander über die Erde hat gehen lassen, am Ende der Tage ist es plötzlich da, erscheint es aus dem Meer und beherrscht die ganze Erde. Wir beachten hier bei Griechenland, auf Lenden, bei der Pantherin, beachten wir die Stichworte der Herrschaft. Da ist bei der Pantherin, haben wir ja gelesen, ich habe es dann noch betont, in Daniel 7, Pantherin, es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe. Und Herrschaft wurde ihm gegeben. Ihr seht, dieses Tier herrscht in der Weise, wie Rom und Griechenland, besonders Griechenland, geherrscht hat. In all den hochkultivierten Gebieten der möglichen Ministerien. Ich bin überzeugt, dass das römische Recht und die römische Militärkunst, dass irgendwie Rom führend sein wird im Militärsektor und in der Rechtskunde. Das Griechenland, also das, was bei Rom dargestellt ist, da wird ein Ministerium Militär sein. Denn ein hervorstechendes Merkmal des Menschen der Sünde ist ja, welcher? Er wird den Gott der Festungen ehren. Nicht? Militär und Recht, Griechenland, alles was Wissenschaft, Humanismus betrifft, ist ein weiterer, das ist vielleicht der, sollen wir sagen, was für ein Ministerium? Erziehungsministerium oder Kultusministerium? Meinetwegen dann hier die große gesetzgebende Behörde und dann hier das alles beherrschende Ein-Mann-System des Ganzen. Und nun ist auffallend, dass nach Daniel 7 ja Daniel 8 erscheint. Und ich weiß noch gut, wie ich mir sagte, was haben die zwei Haustiere verloren zu sagen, zu tun, neben diesen gewaltigen wilden Tieren? Wo gehören die zeitlich hin? Haben die überhaupt irgendeine Beziehung zu diesen Vieren oder nicht? Bis ich merkte, was von Griechenland gesagt wird, mit dem einen Horn, dem Alexander den Großen zu Ehren, und dann vier Hörner anstelle des einen Horns, und dass da Griechenland mit Erz verglichen wird, die Pantherin hat eherne Zähne, und der Ziegenbock hat vier Hörner eines Tages,
und die Pantherin hat vier Flügel und vier Häupter, kommt zur Herrschaft. Und der Ziegenbock kommt zur Weltherrschaft. Da fiel mir auf, wie hier dargestellt, alle die verschiedensten Darstellungen von verschiedenen Seiten, alle genau das Gleiche bezeugen, sowohl auf Babel, Nebukadnezar, Haupt, Gold, Löwen und so weiter durch jedes Stück. Und dann fand ich, dass die Dinge des Ziegenbockes einerseits mit denen dieser beiden Tiere übereinstimmen und die Dinge des Widders mit diesen beiden. Wenn dann noch in Daniel 8 eindeutig bezeugt wird, dass der Ziegenbock die Macht des Westens darstellt und der Widder die Macht des Ostens von Jerusalem aus gesehen, dann dürfte das wohl übereinstimmen, dass Bären und Löwen zusammen ergeben am Ende der Tage den Widder und das Tier und die Pantherin zusammen ergeben am Ende der Tage den Ziegenbock. Das würde bedeuten, dass aus den ehemaligen wilden Tieren kultivierte, mehr oder weniger brave Haustiere geworden sind, die in ihrer Stoßkraft, nicht? Ziegenbock, Witter, wenn die auf einem Bauernhof gegeneinander antreten, dann sind die an Kräftedarstellung ungefähr gleich. Da weiß selbst der Besitzer nicht, welcher von beiden den anderen besiegen wird. Darum, gerade Daniel 8, das Gesicht von Witter und Ziegenbock, dreimal bezeugt wird, was seine Erfüllung zeitlich betrifft, heißt es, am Ende der Tage wird das geschehen. Zur Zeit des großen Zorns wird das geschehen. Es wird geschehen zur bestimmten, festgesetzten Zeit des Endes. Und das, was in Daniel 8 erscheint und im nächsten Kapitel, ist ein Stichwort uns allen bekannt, Gräuel der Verwüstung. Gräuel der Verwüstung findet dann statt, wenn der letzte Nachkomme eines der vier Hörner des Ziegenbocks sich damals als Antioch Epiphanes offenbarte und sich als den damaligen das Vorbild des Antichristen offenbarte. Und zwar so genau die Reihenfolge, dass die heutige Wissenschaft und Theologie sagt, die danielischen Prophezeiungen haben sich 2 bis 3 Jahrhunderte vor Christus so buchstäblich erfüllt, dass das unmöglich prophetische Schriften sein können. Denn so genau könne das kein Mensch voraussagen, wie da alles gekommen sei. Wir danken den Betreffenden für diese Bemerkung. Lassen uns aber sagen, dass erstens, dass Jesus im Blick auf Daniel 8 und die fortfolgenden Kapitel sagte, und dann wird das Ende kommen, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel geredet hat, der Prophet, stehen seht, wo er nicht stehen sollte, dann tut das und das. Also, Jesus verlegt das Gesicht von Witter und Ziegenbock zeitlich wohin? Ans Ende dieses Zeitalters. Denn er ist ja daran, die Frage der Jünger zu beantworten, Herr, wann wird das sein? Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft? Die Frage der Jünger hat den Herrn ans Ende dieses Zeitalters versetzt im Geist. Und da sieht er nun, im Augenblick kaum hat er gesagt, Matthäus 24, und dann wird das Ende kommen, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat. Also Jesus verlegt die danielischen Gesichter, obwohl sie zeitlich sich schon erfüllt haben, vor Christus. Das heißt jetzt, die Vollenderfüllung dieser Gesichter verlegt der Herr Jesus ans Ende dieses Zeitalters. Und die Prophezeiungen in Daniel selbst 3 oder 4 Mal
sprechen vom Ende der Tage
und zur Zeit des großen Zorns, zur bestimmten, festgesetzten Zeit des Endes, wird das geschehen. Ja, was gilt jetzt, damals oder in Zukunft? Sowohl als auch nach dem wunderbaren und uns immer wunderbar werdenden Wort Salomos, das was war, nacheinander. Und das was geschah, von Osten nach Westen, ist das, was sein wird, aber gleichzeitig, und was geschehen wird, gleichzeitig, am Ende der Tage.